Wir kommen, wie es Rainer mal so schön gesagt hat, zum Filetstück von Gottesdienst, zum Wort Gottes. Ich möchte euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir von zu Hause unterwegs hierher sind und dann in die Gemeinde sind und dann, wenn wir im Lobpreis hineinkommen und im Gebet und die Gebete der Geschwister hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann macht sich in meinem Herzen wirklich eine Atmosphäre breit, wo ich merke, wirklich, Gott ist hier. Es ist in meinem Innern, bewegt sich was, wo es ganz besonders ist, wenn ich in die Gemeinde gehe. Und in dieser Haltung, in dieses Empfinden, wo Gottes Geist und seine Gegenwart da ist. Wisst ihr, früher hat Gott zu seinem Volk durch Propheten geredet. Heute redet er in der Gemeinde zu seinem Volk durch die Verkündigung im Wort Gottes. Richtig? Und ich möchte euch jetzt nochmal sensibilisieren und möchte euch nochmal den Psalm 143, Vers 8 vorlesen. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Und du wirst heute Gottes Wort hören und du wirst Gnade hören. Und Gnade bedeutet nicht immer, dass ich jubelnde und frohlockende Worte höre, sondern Gnade bedeutet auch, dass ich das Reden Gottes höre, wo ich auf meinem Weg korrigiert wird. Und das ist auch Gnade, ist das nicht wahr? Gnade ist in jedem Bereich, wo wir Gottes Reden hören, auf unseren Lebensweg.
Wieder ein herzliches guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns immer wieder, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in Freiheit, nach wie vor in Ruhe. Man lässt uns in Ruhe. Wir dürfen das Wort Gottes verkünden unter Gebet, im Vertrauen auf den Heiligen Geist, dass er uns segnet. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch dürfen. Wir kommen von Ostern. Ostern ist noch nicht lange her, wir erinnern uns. Was ist denn da passiert? Na? Unser Herr ist auferstanden und erlebt. Unser Friedefürst. Na? Unser Heilsbringer. Unser Erlöser, unser Befreier. Und welche Auswirkungen hat es im Volk? Was erleben wir? Krieg. Zum Glück noch nicht direkt in Deutschland. Kriege. Kriege über Kriege. In der Ukraine tobt der Krieg. In Israel tobt der Krieg. Und was macht unsere deutsche Regierung? Sie schickt 5000 Soldaten nach Litauen, um die Russen abzuschrecken, die da noch gar nichts tun. Ostern? Friede? Friede? Wie ist es mit dem Einzelnen? Wie ist es auch mit uns persönlich? Wenn es uns gut geht, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann kommt irgendwas Tragisches, wie auch immer. Übrigens, das wollte ich bei der Gelegenheit noch sagen, ich habe gerade von Jürgen gehört, der Ehemann von Ellen Niemann ist verstorben, falls es jemand noch nicht wusste. Aber ich habe es auch eben erst vor dem Gottesdienst gehört. Ja, und wenn das dann passiert, was passiert denn dann? Dann sagen die Menschen, warum lässt Gott das zu? Wieso? Warum lässt Gott uns leiden? Warum lässt Gott das Böse in dieser Welt zu? Ich habe einen Jugendfreund, der hat sein Theologiestudium mit Auszeichnung abgeschlossen und hat hinterher gesagt, im Angesicht des Leids in dieser Welt kann ich an einen liebenden Gott nicht glauben. Hat wieder von vorne angefangen zu studieren, hat Biologie studiert und ist dann an eine Waldorfschule gegangen, um Religionsunterricht und Biologie zu geben. Das ist doch traurig, oder? Das ist doch traurig. Aber diese Frage, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott uns leiden? Die kommt immer wieder. Und die betrifft nicht nur die Menschen in der Welt. Die betrifft auch viele Christen. Ich habe einige Christen kennengelernt, die sich von Gott abgewendet haben, weil es plötzlich schlimmes Leid gab. Ich denke an Jan Fehring, den begnadeten Musiker und Sänger. Ich war noch bei ihm im Konzert. Ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt. Kurz vor seiner Hochzeit wurde ihm seine Verlobte totgefahren. Und dann hat er gesagt, wenn Gott mir das antut, dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und er war Jahrzehnte weg. Und im letzten Jahr habe ich gehört, er ist umgekehrt. Er hat Buße getan. Und danach ist er gestorben. Aber er hat die Kurve nochmal gekriegt. Viele kriegen sie nicht. Sie lehnen Gott ab, weil sie ihn für das verantwortlich machen, was sie selbst verursachen. Ich möchte ein Wort lesen aus Jakobus, aus dem Jakobusbrief im ersten Kapitel, die Verse 20 bis 24. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Denn der Mensch tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wisst ihr, wie der Krieg in Israel entstanden ist? Es ging nicht einfach nur darum, dass die Hamas sich auf einmal überlegt hat, wir greifen da mal eben an. Da gab es 3000 Israelis, die haben sich ein Standbild gebaut, so ähnlich wie das goldene Kalb. Und sie haben sich eine muslimische Musikgruppe geholt und sie haben getanzt und haben angefangen, ihren Gott zu spotten. Und das hat die Hamas zum Anlass genommen, die haben das gesehen. Der Geheimdienst wusste, es soll ein Anschlag kommen, aber es sollte kommen zum Laubhüttenfest. Aber als sie gesehen haben, was die gemacht haben, da haben sie sich gedacht, da rechnet keiner damit, dass wir jetzt angreifen. Dann haben sie angegriffen und haben auf diesem Platz über 1000 Menschen getötet und diese ganzen Geiseln genommen, die zum Teil bis heute noch in Haft sind. Und dann kommt die Frage, warum lässt Gott das zu? Wer hat jetzt eigentlich die Schuld? Es ist Israel gewesen, der verantwortlich ist, dass der Krieg zu diesem Zeitpunkt mit diesen verheerenden Folgen ausgebrochen ist. Das darf man in Wahrheit ruhig auch mal sagen. Liebe Geschwister, warum lässt Gott das Böse zu? Über diese Frage möchte ich heute zuerst sprechen. Ich tue das mit einem sehr beklommenen Herzen, als könnte ich da Antwort geben. Jahrtausende lang haben die Menschen darüber nachgedacht und immer wieder kommt diese Frage, wenn irgendwas passiert, warum lässt Gott das zu? Schon die erste Geschichte der Bibel dreht sich um diese Frage. Wie kommt das Böse in die gute Schöpfung? Auch warum übertreten Adam und Eva das Gebot Gottes, wo doch klar war, vom Baum inmitten des Gartens sollt ihr nicht essen? Die alte Geschichte löst das so, die Schlange war es. Aha, man hat gleich mal wieder die Verantwortung abgeschrieben. Ich war es nicht, das sind immer die anderen. Sie flüstert den Menschen das Böse ein. Sie macht, dass sich die Menschen gegen ihren Gott auflehnen und sein Gebot missachten. Aber wer ist denn die Schlange? Der Satan, der Teufel, der Böse. Und wo kommt er her? Hat nicht Gott die Welt gemacht und den Satan, den nicht auch? Wenn ja, wer lässt denn dann das Böse zu? Wer gibt dem Teufel dann die freie Hand? Wer steht also letztlich hinter der Schlange? Die Frage bleibt, und sie bleibt bis heute vor allem, das ist ja kein bloßes Denkproblem, keine knifflige Aufgabe, kein Rätsel, das unsere geistigen Kräfte anspornen und unseren Ehrgeiz herausfordern möchte. Viele Menschen leiden an dieser Frage. Viele Menschen verlieren um ihretwillen fast oder auch ganz ihren Glauben. Viele Menschen haben über dieser Frage mit ihrem Gott gebrochen. Bei den einen geschah das im letzten großen Krieg. Millionen Tote, Millionen vergast, auf schreckliche Weise getötet. Europa, ein Meer von Blut, ein Meer der Tränen, eine Wüste aus Trümmern. Und an der Front kam manchen das Grauen. Und dann setzt sich einer hin und schreibt ein Buch, das habe ich zu Hause, Machtloser Allmächtiger. Im Untertitel, kann Gott das nicht verhindern oder will er es nicht? Und dann wird aber in diesem Buch aufgezeigt, wer die Verantwortung hat. Wenn wir an den Antisemitismus denken, der begann im 100 nach Christus. 86 nach Christus ist der letzte Apostel gestorben, das war Johannes. Und im ersten Jahrhundert, bevor das erste Jahrhundert um ist, war Mani schon da und nach ihm folgten lauter Philosophen. Und die haben dafür gesorgt, dass Augustinus letztlich im Jahr 430 nach Christus den Antisemitismus in die Katholika geschrieben hat, als katholisches Gesetz. Philosophen bis heute, die uns die Welt erklären. Wohl dem, der nicht immer so genau hinhört, was die so machen. Aber viele Menschen leiden an dieser Frage, warum lässt Gott mich leiden? Warum lässt er uns leiden? Warum lässt er das Böse zu in dieser Welt? Wir denken doch, er hat das Gute gemacht. Er hat Liebesabsichten mit uns allen. Und dann das. Bei den einen geschah das im letzten Krieg, habe ich gesagt, aber auf alle mögliche Art und Weise. Der verletzte Kamerad, der dann qualvoll starb, die Opfer der eigenen Waffen, die man einsetzen musste, die Entbehrungen, Ängste und Leiden eigener Gefangenschaft. Wo war denn Gott da bei alledem? So fragen die Menschen. Mein Lehrer, ein hervorragender Mann in der Schule, wirklich, der sich gekümmert hat, ein wirklich intelligenter Mann und so weiter, konnte aufgrund dessen, was er im Krieg erlebt hat, mit Gott nichts anfangen. Gott ist schuld. Am Ende ist Gott schuld, sagen die Menschen. Einem anderen zerbrach sein Gottvertrauen vielleicht angesichts der Krankheit eines lieben Angehörigen. sehen müssen, wie der Sohn, der Ehegatte, ein geliebter Mensch, immer weniger wird, Schmerzen hat, unaufhaltsam dem Tod entgegengeht. Das ist doch furchtbar. Furchtbar. Recht vorstellen kann sich das wohl nur, wer miterlebt hat und wer mitgelitten hat. Da fragt man sich schon, wo ist Gott? Warum? Warum? Ein Dritter weist vielleicht auf die Hunger- oder die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt hin. Warum müssen Millionen von Menschen sterben, weil sie nicht zu essen haben? Während schon ein kleiner Teil des Rüstungsaufwands der Staaten dieser Welt alle ernähren könnte. Wenn wir uns mal überlegen, wie viel Milliarden Deutschland in den letzten Jahren alleine in die Ukraine gegeben hat. Das können wir uns nicht vorstellen. Und das ganze Geld ist nur da rein geflossen, um Schaden anzurichten. Die Dickköpfe, die dafür verantwortlich sind, sind nicht bereit, sich an einen Tisch zu setzen und sich mal irgendwie zu verständigen. Und die Menschen sagen, wie immer, warum lässt Gott das eigentlich zu? Ja, warum lässt Gott das Böse zu? In letzter Instanz können wir da vielleicht auch keine ganz klare Antwort geben. Manchmal aber bringen auch Fragen weiter. So möchte ich an uns alle ein paar Fragen richten. Es sind recht persönliche Fragen. Ihr müsst sie jetzt nicht gleich beantworten. So viel Zeit haben wir nämlich auch nicht. Aber nehmt sie mit nach Hause und überdenkt sie. Was ist das bei uns? Bei dir, bei mir. Sind wir eigentlich nur gut? Tust du stets was recht, was ehrlich, moralisch, einwandfrei, ohne Falsch und Eigennutz ist? Machst du das? Kannst du das mit Recht bejahen? Gehe ich stets den richtigen Weg, den geraden, den christlichen Weg? Aber nicht so allgemein. War es gut, gestern dein Kind anzuschreien, vielleicht, oder Enkel? War es richtig, neulich den Krach mit den Nachbarn vom Zaun zu brechen? Was ist mit den Jahren, Jahrzehnten in deinem Leben, in denen du von Gott wirklich nichts wissen wolltest und dich keiner je in der Kirche gesehen hat oder Gemeinde? Dreht sich dein ganzes Leben nicht viel zu sehr um dich selbst? Und vielleicht noch gerade um deine Familie und ich? War es gut, dem Landstreicher an der Tür nur Geld zu geben, um ihn wieder loszuwerden? Sollte ich nicht noch mehr für die älteren Gemeindeglieder tun? Müsste nicht ein großer Teil meines Einkommens an Brot für die Welt gehen oder sowas Ähnliches? Können wir zugeben, dass auch in unserem Leben Böses im Spiel sein kann? Was antworten wir denn jetzt auf diese Fragen? Aber das ist auch was anderes. Das kann man doch nicht vergleichen. Das ist ja auch immer eine ganz beliebte Ausrede. Das ist doch was anderes. Das ist doch ganz was anderes. Das hat doch mit der ursprünglichen Frage gar nichts mehr zu tun. Dort ging es doch um das Böse sozusagen auf höherer Ebene. Und hat das mit dem Leben des Einzelnen zu schaffen? Als ich meinen Vater auf dem Sterbebett besuchte, von Baden-Württemberg aus nach Kiel fast, um Mitternacht, da sagt er zu mir, Sie waren noch nicht bekehrt, ich bin ja nur ein kleiner Sünder, geh du mal zu den großen Sündern. Und dann habe ich ihm geantwortet, es ist unabhängig davon, du kannst im Supermarkt eine Kugel Kaugummi klauen oder du kannst jemanden umbringen. Die Sünde ist total und sie trennt von Gott. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er sich auf dem Sterbebett bekehrt. Aber so ist das, wir schieben das gerne beiseite. Frag mal so unsere Kirchgänger, wenn du mit ihnen über den Glauben reden willst, frag mal Reinhard, der ist ja dauernd draußen. Wie viele von diesen Kirchgängern sagen, ich habe meine Religion. Das ist Privatsache, lass mich damit in Ruhe. Die gibt es doch, oder nicht? Die gibt es immer wieder. Ja, wie ist das eigentlich mit uns? Dann will ich weiter fragen. Wer steht denn hinter der Entscheidung zum Krieg? Wer verhindert mit politischer Weichenstellung für die Rüstung, dass Hungernde satt werden? Wer gibt die Befehle zur Folterung, zum Töten, zum Bespitzeln, zum Einsatz sämtlicher Werkzeuge der Unterdrückung? Sind das nicht immer Einzelne? Sind das nicht immer Menschen? Und sind unsere bösen Taten grundsätzlich etwas anderes? Macht die Tragweite einer Bosheit aus, ob sie böse ist? Kleine Bosheit? Schwamm drüber. Nee, bei uns vielleicht, aber nicht bei Gott. Ist erst der Befehl, der von Tausende von Toten zur Folge hat, wirklich böse? Nicht auch schon die Schlechtigkeit und Sünde, die uns tagtäglich unterläuft? Sehen wir das nicht, weil es so klein und so unbedeutend ist, gemessen an den Dingen, die in unserer Zeitung stehen. Nein, ich will den Mächtigen auf der weltpolitischen Bühne genauso fragen wie dich und mich, warum tun wir das Böse? Warum tun wir es wohlwissend? Es ist falsch, es ist Sünde, es ist nicht nach Gottes Willen. Ja, da kommen dann die ganz Klugen, die auch schon mal einen Blick in die Bibel geworfen haben und sagen, wir können ja nicht anders, das ist ja Paulus auch so ergangen. Er hat ja auch gesagt, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich nicht, sondern das, was ich nicht tun will, das tue ich. Tolle Erklärung und ja, so. Wollen wir jetzt auch noch fragen, warum lässt Gott das alles, das Böse, zu? Dann fragen wir auch richtig, warum steuert Gott denn nicht deine und meine Entscheidungen? Warum wehrt er uns denn nicht, wenn wir auf den falschen Weg treten? Und wieso stellt er sich nicht auch dazwischen, wo die Großen ihre mörderischen, leid- und todbringenden Befehle geben? Wir sind wieder beim Beginn. Warum verhindert Gott nicht, dass Eva von der verbotenen Frucht nimmt und sie und Adam davon essen? Und sofort kommt die Erklärung, die es bis heute immer noch gibt und die bis heute immer noch beliebt ist. Ich war es nicht, das war mein Weib in diesem Fall. Und schon sind wir wieder froh und fröhlich und ziehen unseres Weges. Ich war es nicht. Ja, will Gott denn nicht das Gute? Fragen wir weiter, was wären das für Menschen, die nur Gottes Willen tun könnten? Was wären das für Geschöpfe, die nicht auch die Möglichkeit zum Bösen haben? Mir kommt da ein Gedanke an Marionetten, Puppen an Fäden, nur fähig zu das zu tun, was der Spieler will, der sie führt. Aber wären das Menschen? Möchtet ihr das? Die tollen Globalisten von Davos, die wollen ja gerade das mit uns veranstalten. Durch verschiedene Maßnahmen. Am liebsten alles kontrollieren und am liebsten alles bestimmen und alles wegnehmen, was die nicht wollen. Aber ist das nicht vielleicht gerade das Experiment der göttlichen Schöpfung, dass Gott ein Wesen gemacht hat, das frei ist, das wählen und entscheiden kann, sogar auch gegen den Schöpfer entscheiden kann? Ob Gott nicht um den Preis des Bösen freie Geschöpfe haben wollte? Jetzt stehe auf einmal ich selbst hinter dem Bösen, das ich tue. Und ich wollte das gar nicht. Ich mit meiner Freiheit, mit meiner Entscheidung, mit meiner Wahl in jeglicher Situation, gut oder böse, Gottes Wille oder mein eigener. Auf einmal muss ich mich selbst fragen, warum lasse ich das Böse zu? Und die Antwort genügt nicht, wenn ich sage, weil mich Gott halt frei geschaffen hat. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Das hat mir jemand ins Gesicht gesagt, den ich angesprochen habe auf eine Verfehlung, die desgleichen kaum sucht. Ne? Der hat mir genau das gesagt, ne? Weil mich Gott frei geschaffen hat. Das eine ist mein Glaube, das andere ist mein Leben und mit meinem Leben hast du gar nichts zu tun. Punkt. Ich bin frei. Und hat schlimmste Sünden begangen. Ja. Weil mich Gott geschaffen hat. Denn ich weiß ja, was das Gute wäre. Ich weiß ja, was Gott von mir fordert. Aber ich tue doch das Böse wissentlich und willentlich. Und ich will ja auch frei sein. Weil ich ja von Gott nicht an Fäden gehalten und zum Guten gezwungen werden will. Darum nochmal, warum lasse ich das Böse zu? Diese Frage kann ich beantworten, denn sie meint mich ganz persönlich, warum soll ich auf andere schauen? Weil ich Eigennutz, meine Karriere, persönliche Vorteile, Sicherheit, Machtgelüste und dergleichen vielleicht oben anstelle. Deshalb. Wir erleben das ja auch in der Gemeinde. Auch hier erlebe ich das zurzeit. Dass eine Familie sagt, wenn wir gerade was Besseres zu tun haben, dann kommen wir halt nicht zum Gottesdienst. Dann machen wir halt was Weltliches. Vielleicht kannst du, wenn du dich ehrlich prüfst, hier mitreden. Und zusammen können wir dann sagen, weil wir Sünder sind. Und natürlich sind wir Sünder geworden. Deswegen ist ja Jesus gestorben und deswegen haben wir Ostern erlebt, dass wir frei werden von diesen Sünden. Aber die Welt macht das Gegenteil. Die Kriege werden immer schlimmer, immer vielfältiger. Und jeder hat recht. Und jeder kann sich entschuldigen. Immer heißt es ja, der andere war es. Ich habe mich ja nur gewehrt. Ja. Wir wissen, was Gott will und wir tun es gelegentlich doch nicht. Wir sind frei, uns für das Gute zu entscheiden und wählen oft genug das Böse. Mit der Frage, warum lässt Gott das Böse zu? Was hat der dann eigentlich damit zu tun? Ich kann die Frage letztlich nicht endgültig beantworten. Weil er mich frei entscheiden lassen will, weil er mich weder zum Guten zwingen noch drängen, sondern mit seiner Liebe überwinden will. Das ist der Grund, warum wir frei sind. Ich glaube, genauso verfährt Gott auch mit dir und mit allen Menschen, die ihn kennen, fragen wir also, warum tut Gott das Böse auf der großen Weltbühne und im Alltäglichen? Und geben wir Gott heute Morgen eine Antwort? Zweite Frage, warum lässt Gott uns leiden? Warum lässt Gott das Böse zu? Vielleicht konnten wir die Fragen ja mitgehen, wenn ich sagte, es ist so viel Böses in der Welt, weil wir frei sind zu wählen und zu entscheiden, Recht oder Unrecht, gut oder böse. Mein Wille oder Gottes Wille? Das Wort Gottes ist ja nicht immer angenehm für uns. Das wissen wir auch. Manches würden wir lieber nicht hören, was im Wort Gottes steht. Wir würden gerne einen großen Bogen darum machen. Es ist uns unangenehm. Und wir verstehen gar nicht, dass Gott genau an diesen Stellen seinen Finger in unsere Wunden legt. Kriegsopfer kommen uns in den Sinn. Für immer verkrüppelt oder sonst geschädigt. Millionen, die im Krieg gefallen sind oder in Gefangenschaft starben. Warum dieses Leid? Die Politik, die zum bewaffneten Konflikt führt, die Hetze der Kriegstreiber und Geschäftemacher, die entscheidenden Befehle der Generäle. Dahinter könnten wir wohl Bosheit und Verantwortung sehen. Aber bei den Opfern? Und bei uns ganz persönlich? Gibt es da nicht auch Schmerz und Leid, die wir nicht begreifen, die wir mit dem gütigen Gott nicht zusammenreimen können? Wir brauchen nicht weit zu gucken. Unsere Schwiegereltern sind uns am nächsten. Persönlich. Persönlich. Wer bin ich? Was habe ich damit zu tun? Das scheint mir überhaupt das entscheidende Stichwort zu sein. Ich glaube, ich kann nicht über das Leiden der anderen Leute sprechen und dann sogar denken, zu deuten versuchen, das kommt davon, da musst du hindurch, weil persönlich wird gelitten. Manche Leute schieben das einfach auf Gott. Ich hatte auf Fehmarn einen Bruder in der Gemeinde, der weinte, weil er als Fischer zu wenig Fische im Netz hatte nach seinem Fang. Und sagte, warum tut Gott mir das an? Was habe ich ihm denn Böses getan? Gott ist schuld, dass er nichts gefangen hat. Ja, das ist der Alltag. Das ist der Alltag, das erleben wir. Wir leiden persönlich, jeder für sich, aber tun wir das auch immer allein? Ich kriege Telefonanrufe oder auch geschrieben, gerade wieder hat mir jemand geschrieben aus Baden-Württemberg, bete für meinen Mann, der ist schon wieder im Krankenhaus. Tun wir das? Beten wir für die Kranken? Was machen die Pastoren? Ich kenne mindestens zwei Pastoren, wenn die ans Krankenbett gerufen werden, dass sie sagen, das ist nicht ihre Aufgabe. Das finde ich zum Beispiel böse. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, hinter jedem Beispiel, das ich wähle, steckt ein Stück Wirklichkeit, wie ich sie erlebt habe. Vielleicht hilft uns das Erlebnis und das Bekenntnis anderer, die leiden müssen, um mit dem eigenen Leid fertig zu werden. Ich bin ja in erster Linie Seelsorger. Mir werden ja solche Dinge gesagt. Ich sage immer nicht von wem und auch nicht wo, weil ich das nicht darf. Aber das ist Seelsorgealltag. Wer in der Seelsorge schon mal aktiv war oder noch aktiv ist, dir erzähle ich ja nichts Neues. Marianne, ne? Da wirst du mit solchen Sachen konfrontiert. Lassen wir selbst mal jemanden reden. Ein alter Mann auf dem Sterbebett, Krebs im letzten Stadium, der sagt mir, wissen Sie, Herr Pastor, mein Leben war nicht so. Immer viel geschafft von morgens bis abends. Ich habe auch einiges erreicht, aber was nützt mir das jetzt, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist? Über Gott und den Glauben habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Dazu ist später noch Zeit, dachte ich immer. Jetzt bleibt auf einmal keine Zeit mehr. Ich denke, Gott straft mich jetzt mit dieser Krankheit und diesen Schmerzen. Aber ob er am Ende doch so einen wie mich noch brauchen kann? Ob Gott mir in dieser schweren Zeit, mich in diese schwere Zeit schickt, damit ich doch noch begreife, mich doch noch bekehre, wie ihr Pastoren das nennt, was meinen Sie denn dazu? Ich erinnere mich an eine Begebenheit in Baden-Württemberg. Wir standen auf der Straße und haben Leute eingeladen zu einer Zeltevangelisation. Da kommt eine Frau daher, ich kannte sie, so 65 Jahre alt, eine Gräfin, eine Blaublütige. Und ich sagte zu einem meiner Brüder, geh doch mal zu der Frau und rede mal mit ihr. Die haben ein langes Gespräch geführt, er hat ihr die Bibel aufgeschlagen, hat ihr vorgelesen und fragt am Ende, wollen Sie Ihr Leben nicht auch dem Herrn geben? Da überlegt die Frau einen Augenblick und sagt, ich habe schon so viele Philosophien durchgemacht, jetzt nicht, vielleicht später. Zwei Tage später stand in der Zeitung auf der Titelseite, die Frau ist mit 48 Messerstichen ermordet worden. Das muss man sich vorstellen. Da mag sich mal unsere Verantwortung kundtun, die wir haben, anderen Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Und doch können sie sich dagegen entscheiden und müssen am Ende die Verantwortung für ihre Entscheidung übernehmen. Das ist doch nicht Gott gewesen, der ihm gesagt hat, ihr gesagt hat, nicht jetzt, vielleicht irgendwann mal später, wenn ich alt bin, mit 65 Jahren. Naja, wenn du sowas erlebt hast, das vergisst du nie, das geht durch Mark und Bein und du kannst es nicht fassen. Dazu ist später noch Zeit. Jetzt bleibt erstmal keine Zeit mehr. Ich denke, Gott straft mich jetzt mit dieser Krankheit, mit diesen Schmerzen oder ich habe zu viel Arbeit oder wie auch immer. Aber ob er am Ende doch so einen wie mich noch brauchen kann, fragt der alte Mann auf dem Sterbebett. Und ich sage natürlich, es ist nie zu spät, solange noch Gnadenzeit ist. Ob doch noch Hoffnung ist für einen wie mich. Ein anderes Beispiel, ein junger Mann, seit 5 Jahren im Rollstuhl, erzählt mir, das ging schnell damals. Ich war im Urlaub am Meer in Griechenland, dort habe ich mir Kinderlähmung geholt. Zeit später konnte ich mich nicht mehr bewegen, von der Hüfte ab. Die Verlobung ging damals in die Brüche. Das war furchtbar hart, aber es war wenigstens eine klare Entscheidung. Immer wieder schwer für mich zu denken, das wird nie mehr anders, keine Hoffnung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das verstehen können, irgendwie leben wir doch heute intensiver. Ich war ja noch ziemlich jung damals, sehr oberflächlich und ungefestigt. Heute erkenne ich erst, was es das heißt, sagt mir der junge Mann, gesund sein, leben dürfen. Ja, das Leben erscheint mir jetzt unendlich viel wertvoller und ich bin dankbarer, leben zu dürfen, selbst so in meiner Situation, nachdem er sich bekehrt hat. Sicher wäre ich gern gesund, sagt er, würde gerne laufen können und unbehindert sein, aber ich möchte die Erfahrung doch nicht missen, die mir die Krankheit gebracht hat, kann er plötzlich sagen. Sie hat mir irgendwie die Augen geöffnet, wer ich bin und was mein Leben ist, auch wenn ich im Rollstuhl sitzen muss. Noch ein Beispiel, eine alte Frau im Krankenhaus, Siechtum seit einem Schlaganfall. Ach, der Herr Pastor, schön, dass Sie mich wieder mal besuchen. Ich war in letzter Zeit viel allein. Allein. Eigentlich stimmt das gar nicht. Ich musste in den letzten Wochen auch immer wieder viel an Jesus denken. Er hat doch auch schwer gelitten. Gerade vor Ostern. Wir haben ja nicht ohne Grund Karfreitag gefeiert. Eigentlich hat er das alles auch durchgemacht. Noch schlimmer vielleicht. Und das tröstet mich. Ich glaube, er ist mir nah, wenn die Schmerzen kommen und wenn ich nicht schlafen kann in der Nacht, wenn ich nach der Schwester rufe und keiner kommt. Wir erleben das gerade heute im Pflegeheim. Wenn meine Schwiegermutter was hat in der Nacht oder die noch mit ihr auf dem Zimmer liegt, dann stellt sich auf einmal raus, da gibt es eine Pflegekraft, die ist für 30 Leute zuständig und da kommt einfach keiner. Da kommt keiner, kein Personal. Das ist alles furchtbar. Aber weil das Leben einfach so ist, ist doch gut zu wissen, Jesus kennt das Leiden. Er ist selber durchgegangen. Manchmal meine ich, ich fühle, dass er da ist, neben mir. Ob das bloß Einbildung ist, Herr Pastor, fragt mich die alte Frau. Aber das hilft mir. Vielleicht ist euch aufgefallen, liebe Geschwister, keiner dieser drei Beispiele hat gefragt, warum? Warum muss ich leiden? Ist das ein Zufall? Ob der Mensch, der selbst leidet, vielleicht gar nicht so fragt? Nicht mehr so fragt, sondern nur wir als Außenstehende? Bekommen wir vielleicht Antwort, wenn wir selbst im Leid sind? Werden wir dann vielleicht auch persönlich erfahren, warum? Und hat nicht jeder von uns auch schon einmal wenigstens eine Ahnung davon bekommen, wofür auch das Leiden gut sein mag? Jesus hat uns gefragt, seid ihr bereit, um meinetwillen zu leiden? Wollen wir nicht hören. Das ist unangenehm. Dass es mich zurechtbringt in meinem Leben, solange noch dazu Zeit ist, dass es mir zeigt, wie wertvoll das Leben ist, dass ich den Beistand Jesu erfahre. Und mancher hat persönlich noch ganz andere Erfahrungen gemacht. Nur gefragt, warum, das haben wir dann nicht mehr. Es mögen einige unter uns sein, die noch nie so tief hinunter mussten, die das Leid noch nie haben kennenlernen müssen. So richtig schweres Leid habe ich auch noch nicht erlebt. Vielleicht aber es ist gut, vorbereitet zu sein, gewappnet für das, was morgen schon eintreten kann. Und das ist sicher gut zu wissen, dass wir, wenn wir leiden müssen, auch einen Sinn finden werden, wenn wir uns den heute auch noch nicht vorstellen können. Mir persönlich scheint es dabei am wichtigsten, und das muss gerade jetzt in der Zeit gesagt werden, dass unser Gott nicht irgendwo weltenfern im Himmel thront, sondern dass er selbst heruntersteigt in die Tiefe des Lebens, noch tiefer als je einer von uns hinunter muss. Im Viehtrog hat er angefangen. Dadurch jegliches Leiden geht er und er endet am Kreuz. Fragen wir nochmal, warum? Warum leidet dieser Gott denn selbst? Warum erspart er sich das nicht? Wir kennen doch die Antwort. Wüssten wir, du und ich, sonst, dass wir im Leiden nicht alleine sind? Dass wir einen haben, der dann neben uns steht, dass einer unsere Hand hält und nicht loslässt. Und wüssten wir sonst, wohin es durch das Leid hindurch mit uns geht? Nämlich diesem Jesus nach, durch das Leid, aber auch durch die Auferstehung, zum Leben, dorthin, wo kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz mehr sein wird. Wir sollten das nie vergessen, dass wir einen mitleidenden Gott haben, weil es dann nämlich das Einzige sein wird, was uns noch aufrecht erhält und nicht verzweifeln lässt. Ich komme gleich zum Schluss, aber ein Rätsel bleibt. Vielleicht hat manche oder mancher jetzt ja schon bei sich so gefragt, warum bleibt manchen guten Menschen nichts erspart, wie wir sagen? Von Kindheit an nur Schweres erlebt, kaum ein paar glückliche Jahre, dann der Ehegatte gestorben, Krankheiten, immer wieder Unglück, Notschmerz bis hin zu einem qualvollen Tod. Warum gibt es sowas? Will denn unser Gott Leute haben, die leiden, die seinem Sohn, damit sie seinem Sohn sichtbar nachfolgen? Braucht Gott vielleicht solche Menschen, um uns zu zeigen, selbst im Leid singen Menschen sein Lob? Selbst unter Schmerzen halten sie an ihrem Glauben fest? Selbst in ihrer Not lassen sie ihren Herrn nicht los? Sollen sie uns das zeigen? Sind sie deshalb im Leid? Vielleicht denken einige ja auch an gegenteilige Beispiele. Von Jugend an auf der Siegerstraße, immer vorne dran, immer erfolgreich, alles lief nach Plan. Alles wurde mitgenommen, nichts ausgelassen und das Schicksal spielte mit. Gesund bis ins Alter, nur für diese Welt gearbeitet. Für Gottes Sache nie Interesse gehabt. Den Jesus nie gekannt. Am Ende dann leichter Tod. Ein schönes Sterben, sanft wie im Schlaf. Und wir fragen erstaunt, ja warum gibt's das denn? Beantworten kann ich die Frage auch nicht in letzter Konsequenz. Jedenfalls nicht so, dass jeder hier zufrieden sein wird. Persönlich aber denke ich vor diesen Fragen daran, wie wenig dieses Leben doch ist angesichts der ewigen Herrlichkeit, die Jesu Leute erwartet. Ich frage mich, ob nicht das Leben in Saus und Braus halt auch alles ist, was die Menschen, die ohne Gott leben, gewährt bekommen. Aber schaut auf ihr Ende. Und dann frage ich mich dann weiter, ob wir solche Menschen wirklich beneiden sollten. Andererseits, wenn wir an die mit dem harten Schicksal geschlagenen denken, ob sie einmal, wenn sie das herrliche Ziel des Lebens erreicht haben, der vergangenen Leiden auch nur einen Augenblick gedenken werden. Wie gesagt, so denke ich ganz persönlich. Anderen wird das nicht unbedingt einleuchten oder gar helfen. Aber es gibt auch Worte in der Bibel, die in diese Richtung führen. Und solche Worte wollen wir jetzt zum Abschluss noch hören. Und ich lese sie aus dem Römer im Kapitel 8, die Verse 18 bis 21 und 28 bis 32. Und dort lesen wir das, was für uns wirklich wichtig ist. Denn ich bin überzeugt, dass die Zeit dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Die sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Amen. Herr Jesus, das ist ein ernsthaftes Wort. Aber es ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Entweder mit uns selbst oder mit denen, die wir lieben, die wir kennen, mit denen wir befreundet sind. Oder auch grauenvolle Dinge, die sich in unserer Umgebung oder auch im Weltgeschehen ereignen. Du hast dich da nicht rausgehalten. Wir haben es in deinem Wort gehört heute Morgen. Du kennst all das, was in diesem Leben passiert, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Und du lässt es manchmal zu, ohne dass wir eine Antwort darauf geben könnten. Aber wir dürfen nie vergessen, du bist ein Gott der Liebe, der uns liebt von ganzem Herzen und der uns nie stehen lässt, egal was in dieser Welt gerade mit uns passiert. Das ist so übertröstlich. Die Leiden dieser Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist der Satz, den sollten wir mit in unsere Herzen nehmen. Amen.